Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dich entschlossen hast, in den Gottesdienst zu kommen. Und ich freue mich sehr, dass du heute dein Ohr der Predigt weißt. Hey, ich hoffe, du hast deine Bibel dabei. Denn ohne Bibel kein Meter nach vorne. Denn unsere Bibel ist sehr wichtig. Hey, wenn wir Gottes Wort verstehen wollen, wenn wir all die Dinge sehen wollen, die Gott in unserem Leben tun möchte, müssen wir Wort Gottes lesen. Hey, Wort Gottes ist nicht nur eine Idee, nicht nur eine Inspiration, sondern Menschen, die mit Gott unterwegs waren, die an seinem Herzschlag dran waren, haben das geschrieben und so mit Gott. Und wenn wir Liebe zum Wort Gottes haben, dann ist Zurechtweisung, die Bibel manchmal für uns hat, kein Problem. Denn wir können auch auf Titanic machen und sagen, wir machen, wie wir wollen und fahren in den Eisberg und ändern nicht unseren Kurs. Wir können aber auch auf den Kurs ändern, indem wir sagen, Gott, ich höre auf dein Wort, ich lasse mich zurechtweisen, wieder zurückweisen, um auf dem richtigen Weg zu sein. Hey, in dem Wort Gottes ist Ermutigung für dich, für deinen Alltag. Hey, wenn es dir traurig geht, wenn du müde bist, wenn es dir schlecht geht, hey, findest du in diesem Wort Ermutigung für jeden Tag. Allein die ganzen Psalme sind voll davon. Hey, und du findest Leitung, du findest Führung für dein Leben, wie es ist, als Christ zu leben, wie es ist, mit Gott unterwegs zu sein. Hey, kein Mensch kann dich so leiten und darf dich so leiten wie das Wort Gottes. Deswegen hier einfach mal zum Anfang, wir legen nicht das Wort Gottes aus, sondern das Wort Gottes legt uns aus. Nicht wir stehen über der Schrift, sondern die Schrift, die steht über uns. Es gab Menschen, die wollten die Bibel auslegen und verstehen und am Ende haben sie sich selbst verstanden. Weil das Wort Gottes der Maßstab ist und nicht wir. Amen. Und ich will dich deswegen dazu ermutigen, studiere dein Wort. Liebe es, dann wird es Realität in deinem Leben. Sei da drin verwurzelt, sei da drin verankert und kenne es. Und so wirst du Antworten für deinen Alltag haben, nämlich Gottes Antworten, Gottes Perspektive und Gottes Sichtweise für Dinge, die du brauchst. Amen. Amen. Der eine oder andere hat mitbekommen, dass ich eine Prüfungspredigt habe. David Schneider hat es gestern nicht verheimlicht, auf der ganzen Konferenz davon zu erzählen. Hey, ich will dir erzählen, das ist meine Prüfung, nicht deine. Du darfst dir dienen lassen. Hey, es geht heute ums Wort. Und wir wollen heute tatsächlich einen gewisseren Text näher betrachten und genauer betrachten, als einfach nur, ich sag mal, drüber zu lesen. Genau, jawohl. Denn heute geht es um folgendes Thema. Es geht um einen ausgeglichenen Glauben. Es geht um einen ausgeglichenen Glauben. Und um etwas auszugleichen, brauchen wir was? Wir brauchen eine Waage. Ah, wer hätte es gedacht, schon steht sie hier. Wir haben hier eine Waage. Und wie ihr wisst, funktionieren Waagen so, dass man auf die eine Seite was draufstellt, um auf der anderen Seite wieder was draufzustellen, damit es gleich ist. Richtig? So funktionieren Wagen. Deswegen habe ich mal eine Frage an dich. Was glaubst du ist schwerer? Gold, eine Tonne Gold oder Federn, eine Tonne Federn? Was ist schwerer? Was ist schwerer? Wer weiß es? Ist gleich viel. Klar, wenn ich hier vom Auswiegen rede und von einer Tonne, wenn man es mal gehört hat, fällt man nicht mehr drauf ein. Ich bin drauf reingefallen, ich habe damals als junge Feder gesagt. Natürlich Gold, habe ich gesagt. Okay, ja, also, hat nicht funktioniert, aber ihr versteht das Prinzip. Manchmal ist das nämlich in unserem Glauben so, dass wir nicht gucken, wie viel wir von was haben, sondern welches Material es ist. Und anhand des Materials, was wir für Gold empfinden, wird es dann schwerer. Und dann passiert es schnell, dass wir Dinge, ich sag mal, überbetonen. Das Wort Gleichgewicht oder im Auswiegen ist quasi dasselbe Wort. Auswiegen, Gleichgewicht ist dasselbe. Nur ist Auswiegen der Prozess, in dem ich eben etwas drauflege und hinterherlege und bin dabei, dass es wieder passt. Aber auswiegen kannst du nur immer im Verhältnis zu etwas. Du kannst nicht etwas hinlegen und dann passt's. Sondern du brauchst immer zwei Dinge. Und im Wort Gottes steht viel von zwei Dingen, die man gegenüberstellen könnte. Oder? Wer liest deine Bibel? Jawohl. Also wisst ihr das ja. Und dann kommen verschiedene Fragen zustande. Und deswegen ist für uns so wichtig, dass wir ausgewogen bleiben und nicht Schlagseite bekommen. Früher war es so, man hat eine Ware gekauft, in zum Beispiel in Venedig, in Italien, da gab es die Familie Medici und die war sehr stark, was Rechnungswesen angeht. Die haben es quasi erfunden, doppelte Buchführung, deswegen diese Waage. Und man hat quasi etwas draufgestellt, ein Produkt und musste es mit der Bezahlung quasi gegenwiegen. Und wenn es dann gepasst hat, dann war es ausgewogen, dann war der Preis okay. Die waren Schlawiner und haben gesagt, so, wir nehmen unsere Produkte und wir pumpen sie voll, dass sie schwerer werden, damit wir mehr Geld kriegen. Und so entstand Wirtschaft. Auf jeden Fall sehen wir, man kann da ordentlich mitspielen. Wir sollten das aber nicht, weil sonst werden wir was? Übergewichtig. Und wer, jeder weiß, Übergewicht ist nicht gut. Dann werden wir dick und fett und wird schlecht. Wir müssen ausgewogen bleiben. Amen. Amen. Und so gibt es verschiedene Themen, die wir auswiegen könnten im Wort Gottes. Wir könnten zum Beispiel sagen, wir nehmen die Gnade und die Wahrheit. Das ist so ein Beispiel in der Bibel, von dem viel geredet wird. Gnade und trotzdem biblischer Wahrheit, die wir leben müssen. Und wenn du sagst, ja, die Gnade, die ist besonders gewichtig, was passiert dann? Dann wird die Wahrheit auf einmal leicht. Die verliert an Gewicht. Ja, Gewicht, wichtig, wichtig, es wird nicht mehr wichtig. Ja, für euch als kleine Eselsbrücke. Okay, wenn wir sagen, nur die Wahrheit, kann es sein, dass wir gesetzlich werden und dann wird die Gnade auf einmal nichts mehr wert. Hier haben wir billige Gnade, weil wir haben keinen Gegenwert. Und hier haben wir gar keine Gnade und dann wird es schrecklich. Dann macht es keinen Spaß mehr. Wir müssen gleich ausgewogen sein. Ich fühle mich hier wie so ein Flugzeug, wenn ich das so die ganze Zeit mache. Also so ungefähr. Wir können sagen, Glaube und Werke, wer den Jakobusbrief gelesen hat. Ja, nicht nur der Glaube, nicht nur die Werke, beides. Wir können sagen, Liebe und Gebot. Was sagt Jesus, wer mich liebt, hält meine Gebote. Nicht nur die Gebote und Hauptsache vor Gott und klasse und ich halte die Gebote, guck Gott, wie gut ich bin. Oder nur die Liebe, Gott, ich kann machen, was ich will, du liebst mich doch sowieso. Darum geht es nicht. Es geht darum, ausgewogen zu sein, eben wie ein Flugzeug. Ich bitte, mach keine Bilder von mir, sonst habe ich ein Problem. Oder wir sagen Wort, Bibel und Geist. Nicht nur in der himmlischen Sphäre, nicht nur im Wort, beides. Beides ist wichtig. Oder wenn wir sagen, natürlich und übernatürlich. Beides ist wichtig. Und deswegen müssen wir einen ausgewogenen Glauben haben, wo beide Perspektiven drin sind. Herr, und ich will dir sagen, wo du das lernst. Du lernst es, wenn du im Gottesdienst kommst. Im Gottesdienst passiert genau das, dass du nachjustiert wirst, dass Sachen ausgewogen werden in deinem Glauben. Deswegen komm in den Gottesdienst, weil da hörst du die Predigt. Geh in eine Kleingruppe, geh in einen Hauskreis, wo du diskutieren kannst, wo du dich triffst. Wir haben 4 Visionspunkte als Mosaikkirche und eine ist Leben teilen. Und genau da passiert das. Wir teilen Leben, wir teilen Fragen, wir diskutieren. Und durch den Diskurs entsteht das Auswiegen, dass die Sachen wieder parallel werden. Die Fragen aus der Jugend kommen jetzt 2 Leute auf mich zu und sagen, Simon, ich habe ganz viele Fragen. Darf ich sie dir stellen? Ja, auf jeden Fall. Damit wir uns gegenseitig auswiegen können. Hey, lies Bibel. Lies Bibel. Das Wort Gottes ist das Beste, was du brauchst, wenn es darum geht, ausgewogen zu sein. Hey, und letzte Woche hat Stefan gepredigt. Und was war ein großer Punkt seiner Predigt? Stell Fragen. Warum? Damit wir ausgewogen sind. Und das brauchen wir ganz stark in unserem Leben. Sonst wird es komisch. Sonst wird es komisch, einseitig. Und so wird uns auch die Welt sehen. Und ich glaube, das wollen wir nicht. Wir wollen ausgewogen sein. Amen. Amen. Apropos, ihr dürft ab und zu Amen sagen und ein bisschen, wenn du es glaubst, hau raus. Okay, wir wollen Bibel lesen. Wenn du deine Bibel dabei hast, hol sie raus. Ansonsten darfst du auch deine, ja, ich will nicht sagen andere, aber Handybibel rausholen. Und wir wollen lesen. Philipper 2, 12 bis 18. Darum, meine Geliebten, ihr wart ja schon immer gehorsam, nicht nur als ich bei euch war, sondern jetzt erst recht, da ich nicht bei euch bin. Wirkt nun weiterhin mit Furcht und Zittern auf euer eigene Rettung hin. Denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt, zu seinem eigenen Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und ohne Bedenken, damit ihr untadelig und rein seid, Kinder Gottes ohne Makel, mitten unter einem verkehrten und verdrehten Geschlecht, unter dem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Denn ihr haltet am Wort Gottes fest, mir zum Ruhm am Tag Christi, weil ich dann nicht umsonst gelaufen bin und nicht umsonst gearbeitet habe. Sollte ich aber mein Leben hingeben müssen beim Opferdienst für euren Glauben, so freue ich mich und ich freue mich mit euch allen. Ebenso sollt ihr euch freuen, freut euch mit mir. Amen. Und dieser Text beginnt schon mit dem Kern der Sache, nämlich mit dem Wort darum. Darum. Warum? Warum? Darum, weil Jesus alles für dich gegeben hat. Wenn wir den Philipperbrief lesen und gerade das zweite Kapitel, kommt vorher ein Riesenhymnus, quasi ein Lied auf Jesus, wie toll er nicht ist und was er nicht Gutes für uns gemacht hat. Dass er sich seiner Größe enteinigt hat, Mensch wurde, uns gleich wurde und für uns gestorben ist. Und weil Jesus alles gegeben hat für uns, darum sollen wir alles, was jetzt kommt, tun. Die Motivation ist wichtig, denn ohne diesen Grund versteht man das vielleicht nicht. Jesus ist wichtig und zweitens, oder ganz wichtig, und zweitens, die Reihenfolge ist entscheidend. Nicht das Handeln kommt vor der Gnade, sondern erst kommt Jesus, darum, weil Jesus für uns alles gegeben hat, seine Gnade, und dann dürfen wir in dieser Gnade leben. Amen. Also die Reihenfolge, sehr entscheidend. Und kaum ist er fertig zu sagen, darum, sagt er, meine Geliebten. Stell dir mal vor, ich würde euch mit meine Geliebten ansprechen.
Der lacht.
Amen, Philipp, du bist auch mein Geliebter. Mein geliebter Freund. Ist ein bisschen komisch, oder? Aber es sagt eigentlich schon viel aus. Denn nicht nur die Liebe Jesu, die gekommen ist für uns, sondern Paulus selbst sagt, es ist ein Verhältnis zwischen uns, was gut ist. Hey, Paulus hat seine Gemeinde, seine Leute geliebt. Die waren ihm wichtig. All das, was jetzt kommt, ist nicht aus einer diktatorischen Art und Weise eingefügt, sondern aus Liebe, weil es wichtig ist, weil du, weil ich wichtig sind. Und so ist eben der Klang sehr vertraut, sehr herzlich, sehr innig. Wir waren aber die Philipper. Philippi ist eine Stadt, die entstanden ist, mal als Side-Fact, der Philipp II. Aus Makedonien, ein Feldherr, hat dort den Raum eingenommen und viele eben Feldzüge begangen. Und daraus, dass er dort unterwegs war, entstand dann diese Stadt Philippi. Nämlich haben sich Soldaten niedergelassen, Veteranen an einem Ort. Also ist so eine Militärkolonne gewesen. Und weil da sich so viele Menschen versammelt haben, entstand diese Stadt. Da waren nicht nur Soldaten, aber die Stadt war stark geprägt. Deswegen, wenn, sehr interessant auch, schreibt Paulus in diesem Brief sehr in so einer Militärsprache. Also in so einem, klar, eindeutig, hier. Und trotzdem ist es witzig, weil einem Soldaten würde ich nicht sagen, mein Geliebter. Wenn ich an Soldaten denke, denke ich an so einen stämmigen Typ. Paulus sagt, meine Geliebten. Also, da war wirklich Beziehung im Raum. Da war wirklich, die waren miteinander unterwegs. Und Paulus hat diese Gemeinde als erstes gegründet und deswegen ist es auch seine Lieblingsgemeinde. Also du merkst immer mehr, wie wichtig es Paulus ist, was passiert. Und trotzdem war die Gemeinde bunt. Da waren Juden, Christen, Heiden, Christen, eben Soldaten, alles war dort. War für ihn kein Problem. Die Stadt war ihm wichtig. Und er beginnt. Also, wir verstehen, wegen Jesus und in der Beziehung. Und Paulus sagt Folgendes. Ihr wart ja schon immer gehorsam, nicht nur als ich bei euch war, sondern jetzt erst recht, da ich nicht mehr bei euch bin. Der Fokus liegt auf ihr wart und auf dem Gehorsam. Paulus sagt, indem ihr wart, indem dass ihr gehorsam wart, in dem sollt ihr jetzt verbleiben. Also ihr habt eine Botschaft mitbekommen, die von Jesus ist, und in dieser sollt ihr jetzt gehorsam weiterbleiben. Und zwar nicht in diesem Sinne, jetzt bin ich weg, jetzt ist alles wieder erledigt, jetzt gehen wir zu McDonald's und feiern, dass er tschüss ist, so entspannt, sondern verbleibt darin, Gott gehorsam zu sein. Deswegen dieses jetzt erst recht, jetzt erst recht, jetzt drinbleiben. Und was bedeutet Gehorsam? Gehorsam ist das Unterstellen oder sich unterstellen unter den Willen eines anderen. Nur wird Gehorsam immer sehr negativ assoziiert, weil wir in der Geschichte, wenn Menschen gehorsam sein sollen, anderen Menschen, immer was Negatives eigentlich erfahren, wenn da nichts Göttliches von Gott ist. Wir denken an Diktaturen. Aber das ist hier anders. Denn wie beginnt Paulus diesen Brief? Mit meine Geliebten, mit darum. Also wem soll ich mich unterordnen? Einem Gott, der mich liebt und für mich schon alles hingegeben hat. Und einem Paulus, der sagt, ich liebe euch, ich meine es ernst um euch, deswegen seid gehorsam. Das ist eine völlig andere Begründung, gehorsam zu sein. Denn da ging jemand schon voraus. Aber das Wort Gehorsam, ich mag es, das noch anders zu umschreiben. Das Wort Gehorsam, da steckt Gehören drin. Ich gehöre jemand. Da steht Horchen drin. Ich höre auf jemand. Also wenn ich jemand gehöre und auf ihn höre, ja, dann bin ich gehorsam. Einfach. Und wenn wir Jesus gehören und auf ihn horchen, dann sind wir gehorsam. Und deswegen ist diese Komponente wichtig. Jesus gehören und auf ihn hören. Und ich glaube, das, was Jesus für dich und für mich getan hat, also das ist Grund genug, Jesus zu gehorchen, oder? Amen. Amen. So, und jetzt kommt zu einem schönen Punkt. Nämlich sagt er, nun oder wirkt nun weiterhin auf eure eigene Rettung hin. Und du könntest dir jetzt die Frage stellen, hä, was meinst du mit wirkt? Sind wir denn nicht aus Glauben gerettet? Wie, wir sollen jetzt arbeiten dafür? Was meinst du mit Rettung hin? Sind wir nicht errettet? Hat uns Jesus nicht errettet? Da ist doch ein großes Darum. Hat uns Jesus nicht... Hä? Folgendes. Beim Übersetzen der Bibel gibt es zwei verschiedene Arten, die Bibel zu übersetzen. Es gibt Texte, die sind sehr nah am Grundtext, dem Griechischen, und übernehmen die Wörter manchmal fast eins zu eins. Und es gibt Bibelübersetzungen, die mehr in die Auslegung reingehen, die wollen eher erklären und zu verstehen geben, was da drin steht. Und beides ist gut. Ich habe hier eine Übersetzung gewählt, die eher am Text dran ist, damit man schön viel erklären kann, weil mich das sehr interessiert. Ich finde es immer schön, ein bisschen zu studieren. Deswegen, falls ihr euch wundert, warum das nicht immer gleich so klar ist, das ist so ein bisschen der Grund. Ich empfehle euch, beides zu lesen, weil das erweitert den Horizont. Auf jeden Fall, was hier mit wirkt gemeint ist, ist das Wort, das man mit übersetzen könnte mit ausführen oder vollbringen. Also nicht schaffe es, bau es, so auf das Motto Gott, hoffentlich reicht's, bin ich wirklich errettet, sondern nein, du bist drin, Paulus spricht dir zu, du bist errettet, jetzt lebe es aus, sei drin, führe es aus. Das ist wie wenn ich kaufe ein Programm auf dem PC und dann drücke ich ausführen. Ich habe das Programm, ich führe es aus. Klar, jeder, der einen PC hat, weiß, wie das funktioniert. Außer du hast Windows und musst Update abgeben, dann läuft es auch nicht. Also im Sinne von, lebt darin, bleibt darin. So, was meint Paulus dann jetzt auf eure eigene Rettung hin? Wenn wir Paulus ein bisschen genauer studieren, dann sehen wir, dass Paulus oft unterscheidet zwischen Versöhnung und Rettung. Nämlich, Jesus ist am Kreuz gestorben, um uns mit Gott zu versöhnen. Wenn wir Jesus Geschenk annehmen, versöhnen wir uns mit Gott. Und somit ist schon ein Teil dieser Rettung in unser Leben gekommen. Aber es kommt ja ein Gericht Gottes, wo Gott sagt, jetzt ist fertig. Und dann kommen wir vor Gott und Gott rettet uns endgültig. Das ist dieser Gedanke mit Rettung. Also ja, du bist errettet. Aber Paulus sagt, bleibe da drin. Bleibe da drin. Verlasse diesen Weg nicht, damit du am Ende da bist. Das ist dieser Gedanke und es ist ein Prozess. Es ist ein Wiederholen. Es ist drin leben. Es ist nicht einmalig. Jesus, ich hebe die Hand, erledigt. Nein, bleibe drin. Bleibe drin. Es ist eine Beziehung. Und eigentlich schreibt er es sogar mit einer Aufforderung. Also eigentlich mit Ausrufezeichen, was auch da drin steht. Nämlich, macht das. Macht das. Macht das. Wichtig. Okay. Und das alles soll geschehen in einer gewissen Art und Weise. Nämlich durch
Furcht und Zittern.
Das klingt schlimm erstmal.
Mit Furcht und Zittern.
Ja, das kommen wir jetzt zu. Das ist eigentlich super, weil der Gedanke von Furcht ist ja in dieser Zeit eher dieser Gedanke des Respekts. In Respekt. Man kann das Wort mit Respekt übersetzen. Habe Respekt. Und dann das zweite ist mit habe Ehrfurcht. Bewunderung. Bewunderung löst immer was aus. Wenn ein Kind zum ersten Mal im Zoo ist, in Stuttgart, und einen Löwen sieht, dann wird Bewunderung nicht so aussehen. Ah. Nein, das ist so. Jo. Oh. Der Sohn von Philipp, wenn er Menschen sieht. Ah. Da ist Begeisterung, das ist so Bewunderung. Was ist das? Und deswegen spricht Paulus hier von zwei Bereichen. Von dem Inneren und von dem Äußeren. Innen, äußern, ganzheitlich. Ich mache hier Aerobic für euch. Innen, außen, ganzheitlich. Es geht darum, dass du ganz im Respekt und in dieser Ausführung lebst. Also könnte man sagen, mit dem nötigen Respekt, mit dem nötigen Ernst an die Sache ranzugehen. Also es ist eben nicht wischwaschi erledigt, sondern bleibe darin. Bleibe darin, tu es. Und deswegen ist unsere Aufgabe im Verhältnis zu Gott, ja, wenn wir das auswiegen, genau das, nämlich mit Ernst diesem Glauben und diesem Ding im Gehorsam nachzugehen. Das nicht zu verlassen, diesen Weg. Dran zu bleiben. Also eben nicht, ich bin errettet, jetzt lege ich mich hin und passt. Sondern lebe dementsprechend. Bleib dran. Sonst kannst du es dir verscherzen. Und du sollst es dir nicht verscherzen. Amen. Ja, wir erinnern uns an meine geliebten Jesus. Ihm ist das wichtig. Okay, jetzt kommen wir aber zu dem Gegenstück. Zu dem Gegenstück. Nicht nur wir, sondern denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt zu seinem eigenen Wohlgefallen. Und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich, dass das da steht. Boah, hätte ich jetzt ein Problem, wenn ich jetzt alles selber machen müsste. Und Paulus sagt, denn, was er, also, ja, denn ist klar. Denn ist sowas wie, ich gehe jetzt Auto fahren im Dezember und Mama sagt, du, fahr vorsichtig, denn draußen ist eisig. Mama, klar, weiß ich. Logisch. Ja, aber darum geht's Paulus. Er möchte das unterstreichen. Es gibt dieses, was wir vorhatten, das darum, Jesus, dann handelt, weil Jesus. Er macht das doppelt. Er zeigt nämlich, dass wir das nicht aus unserer Kraft tun müssen. Dass wir das nicht aus einem Werk heraus tun müssen, was wir Gott abgeben können, sondern Gott selbst ist in diesem Prozess mit inbegriffen. Und deswegen betont er das quasi doppelt. Und schon ist er dabei, denn Gott ist es. Klar, ja natürlich, denn Gott ist es. Und das Ist ist so entscheidend hier, denn Ist ist ein Seinszustand. Gott aus sich selbst heraus. Hey, weil Gott Gott ist, passiert das. Aus seiner eigenen Person. Nicht, weil Gott dir ja irgendwas mitgibt, so ein Lolli und jetzt geh und spiel. Sondern er ist dabei, ist eher Fahrradfahren und Gott und man denkt, juhu, ich kann Fahrrad fahren und Mama rennt hinterher und hält fest. So ungefähr. Er ist mittendrin. Aus sich selbst. Und so könnte man das sagen, dass damit gemeint ist, Gott ist als real Handelnder, also wirklich Handelnder, aus sich selbst, aktiv durch sein Sein, wie er ist. Er als Person reicht völlig aus, um diese zwei Sachen zu bekommen. Heißt, bist du an Gott dran, an Gottes Herz dran, dann passiert das in dir, denn es wirkt in dir. Wirken, er macht es. Aus der Beziehung zu Gott, aus dem Sein an seinem Herzen entstehen diese zwei Dinge. Und was ist dieses Wollen? Wollen könnten wir jetzt ein Wort nehmen wie Absicht. Die Absicht, etwas zu tun. Und mit Vollbringen könnten wir sagen, die Fähigkeit. Wenn du mit Gott unterwegs bist, dann kriegst du die Absicht, du verstehst ihn, wow, Gott, du bist so genial, alles klar, dann muss ich das so tun. Und Gott sagt, weißt du was, hier, ich gebe dir noch die Fähigkeit dazu. Ich gebe dir das richtige Material. Ich sage immer, hier kannst du sehen, hier, nimm das, im Gebet. Gott wird dich beschenken. Er bewirkt es in dir durch ihn selbst. Ist das nicht cool? Das ist ein anderer Glaube, wie die Menschen in anderen Religionen über Jahrzehnte das gedacht haben. Das ist nicht ein Gott, wir brauchen gutes Wetter. Hier hast du ein Opfer. So, zwischen uns ist alles Roger. Super. Gott ist nicht interessiert an so einem sakralen Kult. Hauptsache, du tust, wie das sein soll. Gott ist interessiert an dir. Es ist ein Beziehungsglaube. Gott ist interessiert an dem, wie du bist. Und nicht, was du tust. Das auch. Aber immer in dieser Waage. Seht ihr? Und so ist das ein kontinuierliches Sein mit Gott. Deswegen haben wir Gottesdienste, wo wir Gott loben, wo wir Gott feiern. Deswegen hören wir die Predigt, deswegen gehen wir, weil wir in diesem Gottes kontinuierlichen Sein mit Gott sind. Und Gott uns quasi dort unterstützt und nicht alleine lässt. Und hier haben wir wieder eine Parallele. Was sagt Paulus? Mit Respekt und Ehrfurcht? Innen, außen, ganz? Was macht Gott hier? Alles klar, sagt er, mache ich auch. Absicht, innen, Fähigkeit, außen, ganzheitlich. Gott macht keine halben Sachen. Voll, er ist voll dabei. Richtig? Amen. Für was? Damit wir tun können, was ihm gefällt. Damit wir das tun können, was ihm gefällt. Hey, Gott ist so gut. Er lässt uns nicht allein. Amen. Und jetzt sehen wir, dass das ist, was Gott tut. Nämlich, was Gott in uns tut. Das ist dieser zweite Part. Und jetzt hat uns Paulus eine super Theorie gegeben, eine Erklärung. Und wie Paulus natürlich ist, jetzt geht es in die Praxis. Und er sagt Folgendes. 14. Er sagt, tut alles ohne Murren und ohne Bedenken. Hier hat er in diesem einen Vers am Anfang von Gehorsam gesprochen und jetzt sagt er, wie dieser Gehorsam aussehen soll. Nämlich ohne Murren und ohne Bedenken. Also Murren kennen wir. Das ist dieses, muss das sein, können wir das nicht anders machen. Wir haben schon immer so gemacht, das, hallo, können wir, hallo. Also, ne, so dieses unter der Nase, dieses Meckern. Und Bedenken. Ich fand das Wort cool im Griechischen, das würde ich euch einfach gern mitgeben, vielleicht hört ihr da schon was raus. Das ist das Dialogismon. Dialogismon. Was hört man da drin? Dialog. Dialog, Diskussion. Also ohne Meckern und ohne Diskutieren. Sei gehorsam. Ich erinnere euch nochmal, wem wir gehorsam sind. Das ist hier wichtig. Aber Gott sagt, sei gehorsam. Tu's. Das ist die praktische Form von Gehorsam. Und dann kommen wir in den zweiten Punkt, das Tun und das Vollbringen. Die Parallele, wo Gott sagt, ich helfe dir dabei. Und die sieht praktisch aus, indem wir hier unterwegs sind. Und das ist Heiligung. Ein schönes, altes, deutsches Wort. Heiligung. Was bedeutet das? Jesus hat dich versöhnt mit Gott. Du bist in den aus dem Status des Ungerechten, des Unheiligen, des Getrennten zu jemand Heiligen geworden. Denn heilig bedeutet für jemand besonders abgesandt sein, was Besonderes hinhalten. Ja? Also wenn Timon, oder andersrum, man könnte sagen, Raffaela ist für mich heilig. Warum? Sie ist nur für mich, nicht für euch. Ja, wir heiraten im Juli, Finger weg. Ganz klar. Ja, so als Bild. Und so will uns Gott. Gott will uns heilig. Nur für ihn. Nicht getrennt. Nur für ihn. Aber wir wissen, dass wir in unserem Leben eben nicht immer heilig sind. Und das ist dieses Heiligsein. Wir werden, was wir sind. Wir werden, was wir sind. Ja, cooler Satz, oder? Wir werden, was wir sind. Und das ist dieser Bereich. Und Paulus sagt, wenn wir gehorsam sind, hat das eine Auswirkung, nämlich damit wir untadelig und rein sind. Und das ist genau dieser Gedanke, den ich gerade erklärt habe. Aus dem Alten Testament, wenn geopfert werden sollte, musste das Tier heilig sein. Und der heilig war untadelig und rein. Also ohne falsch. Ja? Wir sollen dahin kommen. Nämlich Kinder Gottes sind wir und sollen es halt auch werden. Ja? Wieder sind wir in der Waage. Wir sind es und sollen es werden. Nicht nur ich bin, nicht nur ich muss die ganze Zeit dafür arbeiten, sondern wir sind es. Amen? Amen. Okay, aber wir merken, dass Paulus das nicht nur diese Heiligung nicht nur sieht als vor Gott, sondern diese Heiligung hat einen Unterschied. Nämlich mitten unter einem was? Verkehrten und verdrehten Geschlecht. Was verkehrt und verdreht bedeutet, ist eigentlich das Wort perversiert. Und pervers ist, wenn du etwas nimmst, was normal ist und es so dehnst, dass es krankhaft wird und nicht mehr normal. Und wir wissen, wenn Gott etwas schafft, dann ist es gut. Aber ohne Gott kommen wir rein und sagen, nee, ich will das anders. Und wir dehnen das so lange, bis es komisch wird, krankhaft und ungesund. Und das meint Paulus mit, das sind wir nicht mehr. Weil wir sind jetzt Gott gehorsam in den guten Sachen, die er für uns hat und werden dadurch das, nämlich Kinder Gottes. Und das wird aber einen Unterschied machen. Nämlich sind wir mitten in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Du bist mitten in der Welt, du bist voll drin, du gehst nicht ins Kloster, sondern bist mitten in der Welt, aber nicht von der Welt. Und hier bin ich schon bei einem zweiten Visionspunkt unserer Mosaikkirche, nämlich wir wollen der Gesellschaft dienen. Wir wollen der Gesellschaft dienen, indem wir genau diesen Unterschied machen. Wir sind mittendrin, aber doch nicht dabei. Und was oder zu was führt das? Dazu, dass wir leuchten. Als Lichter. Und wenn du ein bisschen in den Text reingehst, fällt dir auf, dass das nichts ist, was wir schaffen. Das ist eine Konsequenz, die dadurch entsteht, wenn wir mit dem Respekt und Gottes Wirken an diesem Heil dranbleiben, das praktische Leben, werden wir zu Lichtern, die leuchten. Und Lichter sieht man. Richtig? Deswegen sind sie auch Lichter. Definitiv feststellbar. Deswegen ist die Frage, gleich auch mit in dem Text, nämlich die Frage, zu wem gehörst du? Gehst du unterwegs wie diese Generation, diese Gesellschaft, die nur meckert, die nur alles verdreht? Das wäre die Art und Weise, wie die es machen. Wir sollen aber anders sein. Von wem lässt du dich prägen? Ich rede nicht davon, dass wir alle Kinder unserer Kultur sind. Das werden wir immer sein. Hier geht es um deine inneren Werte, weil die können einen großen Unterschied machen. Amen. Also, merken wir, Paulus geht es um Gehorsam. Paulus geht es um Zugehörigkeit. Paulus geht aber um Heiligung. Also diesen Gehorsam zu leben. Wir haben wieder dieses Doppelbild. Ganzheitlich. Und das bedeutet schlussendlich, dieser Gehorsam und diese Heiligung führt zu diesem komischen griechischen Begriff, der eigentlich schlussendlich so zu übersetzen ist wie ausführen, tun, vollbringen oder zu Ende bringen. Also, lebe es aus, bis dann Jesus kommt und du errettet wirst und du nicht eben beiseite hüpfen musst. Und jetzt greift Paulus, nachdem er das alles erklärt hat, wir haben jetzt den ersten großen Block. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der es tut. Ein großer Block. Dann sind wir in den zweiten Block, wo wir gerade waren, wo Paulus ihm erklärt, ja, wie sieht das denn jetzt praktisch aus? Und jetzt eröffnet er einen dritten Block, wo er von sich redet, wo er aus seiner Perspektive redet, wie er jetzt sich, oder wie er sich fühlt. Ja? In der Seelsorge würde man sagen, was macht das mit dir? Ja, was macht das mit Paulus? Und Paulus sagt Folgendes. Denn ihr haltet am Wort des Lebens fest, was Jesus ist. Mir zum Ruhm am Tag Christi, weil ich dann nicht umsonst gelaufen und umsonst gearbeitet habe. Also Paulus drückt aus, dass er sich wirklich reingekniet hat in den Glauben der Philipper. Ihm ist das wichtig. Offensichtlich könnten nämlich die Philipper trotzdem irgendwie verhauen und Paulus hätte nichts davon. Er zeigt ganz klar auf, da kommt was und ich will euch da haben. Und ich will euch da haben. Und im Gegenteil, er freut sich, denn er sagt, denn ihr haltet am Wort Gottes fest. Ihr seid bei Jesus. Ihr macht das gut. Und er freut sich schon an den Ruhm, den ihr von Jesus kriegt. Wenn er vor Jesus kommt und Jesus sagt, gut gemacht. Gut gemacht. Also Paulus ist das was? Wichtig. Paulus ist das sehr wichtig, dass sie dranbleiben und nicht auf kurzer Strecke aufhören. Oder mittlerer Strecke aufhören. Und dann redet er weiter und sagt, sollte ich aber mein Leben hingeben müssen beim Opferdienst für euren Glauben, so freue ich mich und ich freue mich mit euch allen. Okay, wir erinnern uns, Paulus schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis. Paulus ist in einer ganz anderen Wirklichkeit. Nämlich hat er Konsequenzen für seinen Dienst für Gott. Und dieser Opferdienst, ja, wir haben ja das gerade gehört, dass wir rein sein sollen, wie ein Opfer, heilig. Und dass quasi, wenn wir das leben, wenn wir dem befolgen, kommen wir in so einen Opferdienst oder auf Deutsch in einen Gottesdienst. Dass Paulus sich bereit ist dafür, alles zu geben. In der Elberfelder steht drin, wie ein Trankopfer auszugießen. Und das kommt aus diesem Gedanken, dass man bei dem großen Opferwerk, als man dann im Alten Testament geopfert hat, noch Wein und andere teure Getränke mit ausgeschüttet hat. Aber für ihn ist das eine Nebensache. Dann ist das sein Opfer, dann ist das okay. Aber Hauptsache, ihr seid in diesem Dienst. Und so können wir Gott heute opfern. Gott möchte, wie gesagt, nicht, dass wir opfern aus Prinzip, im Sinne von, hier hast du es, sondern dass wir mit unserem ganzen Leben ihm gefallen. Römer 12, so soll euer Gottesdienst, euer echter Gottesdienst sein, dass ihr eure Leiber als lebendige und heilige Opfer Gott tut oder hingibt, indem ihr eure Denkweise verändert. Gott möchte uns ganz. Und Paulus ist in dieser Situation, dass er darüber nachdenkt, dass er wahrscheinlich sterben wird. Und was sagt dieser Mann, der gerade im Gefängnis ist, die Situation, die diese Realität des Todes in seinem Leben hat? Und was sagt er? Freut euch. Freut euch. Freut euch. Paulus, was? Ja, freut euch. Er schreibt aus dem Gefängnis, freut euch. Der Philipperbrief wird genannt, oder ist auch der Brief der Freude genannt, weil Paulus so viel über Freude schreibt. Paulus. Also ihm war das wichtig. Und warum? Warum sollst du dich freuen? Denn du hast einen Beziehungsglauben. Denn du hast einen Glauben zu deinem Gott. Denn du bist errettet. Und es kommt eine Zukunft auf dich. Und wenn du drin bleibst, du hast Grund zur Freude. Deswegen guckt mich nicht so an. Freut euch. So ungefähr hat er wahrscheinlich mit den Philippern reden wollen. Nee, nicht nur, dass er das da unterstreicht, dass es für ihn okay ist, weil er weiß, da kommt sein Gott, er kommt zu ihm. Nein, er sagt, ebenso sollt auch ihr euch freuen. Und jetzt fordert er euch auf, freut euch mit mir. Freut euch mit mir. Mit mir. Dieses Wort ist ganz klar im Imperativ geschrieben. Eine Aufforderung. Freut euch. Denn wir haben einen lebendigen Glauben. Denn wir haben eine Hoffnung in der Zukunft. Und wir haben alles, was Gott uns geben möchte. Wir haben Gott auf unserer Seite. Amen. Amen. Und ich wünsche mir, dass das Realität wird. Das einzige Mal, wo Paulus in diesem Brief Furcht schreibt, also Angst, ist in diesem Kontext Furcht und Zittern. Sonst kommt es nicht einmal vor. Und damit meinte er noch nicht mal Angst. Das meinte er noch nicht mal. Also Paulus hat eine ganz klare Perspektive und ganz klare Hoffnung. Und ich wünsche mir so sehr, dass das Realität wird bei uns in der Gemeinde. Dass das Realität wird in deinem und in meinem Leben. Dass wir Freude haben. Freude haben. Auch Freude an dem Leben eben mit Gott. Amen. Ja, und wenn es dir heute an Freude fehlt, dann will ich dich heute anstecken mit dieser Freude. Denke dran, was Gott für dich getan hat. Denke an das Darum. Denke an das, was Jesus hingegeben hat. Und dann schließt er den Kreis und sagt, freut euch. Freut euch. Und wie können wir da praktisch werden? Hey, es ging in der Predigt um diese Wichtigkeit eines ausgewogenen Glaubens. Es geht darum, gut unterwegs zu sein, mit solchen Spannungen auszukommen. Im Gehorsam zu bleiben, Gott zugehören und das anzupacken, das zu leben. Dass nicht wir das wirken in unserem Leben, sondern Gott. Aber wir mit unserem Ernst, mit einem Ernst daran kommen müssen. Dass wir nicht von der Welt beeinflusst werden sollen, sondern von Gott und trotzdem in der Welt sein sollen als Vorbilder. Für genau das. Und dass wir uns freuen sollen. Du sollst dich freuen, du hast Grund dazu. Wir sollen nicht rumlaufen mit, oh Mann, ich bin errettet. Oh Mann, ey, versöhnt mit Gott. Ah, ah. Du sollst dich freuen. Und das soll sichtbar sein. Ganzheitlich. Nicht nur hier, sondern hier. Und wie kann das praktisch werden? Dein Stolz muss beiseite. Wir müssen gehorsam sein und Gott sagen, Gott, du und nicht ich entscheide. Und oft steht unser Stolz doch im Weg. Ich will aber. Wir brauchen Ernst. Wir dürfen mit Ernst nachfolgen. Dass das nicht nur eine Veranstaltung ist als Club, sondern wirklich, da ist was dahinter. Da ist Ernst dahinter. Gott ist der Maßstab, nicht wir. Das zu verstehen. Hey, hast du schon das Geschenk Gottes angenommen? Lebt Jesus schon in dir? Und wenn er in dir lebt, hast du die Freude? Hast du diese Kraft, die er dir gibt? Hey, und wisst ihr, woraus Freude entsteht? Aus Dankbarkeit. Bist du dankbar für das, was Jesus getan hat, oder hast du dich schon daran gewöhnt? Schon selbstverständlich. Dass wir Heiligung leben, dass wir Dinge anpacken, die Gott nicht gefallen in unserem Leben. Und das alles führt zu einem großen Thema, nämlich, dass wir göttliche Prinzipien in unser Leben einbauen. Ich habe letztens eine Predigt gehört von einem Mann, den ich sehr liebe und ihm sehr gerne zuhöre, weil er genau dieses Feuer hat. Der ist schon über 60 und er sagt, wisst ihr was, ich bin alt und ich habe alte Prinzipien. Also sind göttliche Prinzipien. Ihr seid jung. Und ihr macht wieder alles neu. Ihr glaubt, ihr habt alles neu und wiedergefunden. Ihr werdet merken, ob das die wirklichen Prinzipien sind oder nicht. Aber im Notfall weiß ich, wo du hinkommst, wenn du Hilfe brauchst. Nämlich zu mir. Denn ich habe göttliche Prinzipien. Und sie sind und sie laufen und sie funktionieren. Und ich möchte göttliche Prinzipien in meinem Leben haben. Und wir können uns göttliche Prinzipien aneignen, indem wir im Wort Gottes verankert sind. Amen. Jesus hatte göttliche Prinzipien. Jesus glaubte und handelte. Sein Handeln hat ihn sein Leben gekostet. Paulus war Gelehrter ohne Ende, der hat die ganze Schrift gekannt. Aber eine Sache hat ihm gefehlt, Jesus. Das hat sein ganzes Leben verändert. Dass er vom Mörder der Gemeinde zum Bauer der Gemeinde wurde. Und das bedeutet eben, dass wir Veränderung zulassen müssen in unserem Leben. Und das ist der einzige Punkt, wo Gott kein Gleichgewicht hat. Entweder er oder nicht. Amen. Und ich will dich jetzt einladen zum Gebet. Ich will nicht für dich beten, ich will mit dir zusammen beten. Lasst uns für diese Punkte beten. Lasst uns zusammen aufstehen. Und bete laut. Einerseits hörst du nicht den anderen und er dich nicht. Und du zeigst das, was in deinem Inneren ist, nach außen zu Gott. Ich würde runterzählen. Und dann lass uns laut werden und diese Dinge von Gott in unser Leben reinrufen. Amen. 1, 2, 3. Danke, Jesus, Herr, dass du dich in unserem Leben führst. Dafür, dass du uns Gleichgewicht schenkst. Herr, dass wir, wenn wir dein Wort lesen und nicht wir es auslegen, sondern du uns auslegst, Herr, dass wir verstehen, was gut ist, dass wir eben nicht in den Graben fahren, wie wir in dem Video in der Moderation gesehen haben, nicht auf über Kartoffelfelder fahren, sondern auf der Straße sind. Jesus, danke dir dafür, dass wir gehorsam, Herr Jesus, lernen dürfen, indem wir dich, Herr, anschauen, wie gehorsam du warst, Jesus. Herr, danke dir dafür, dass wir es anpacken dürfen, und zwar nicht alleine, sondern mit dir zusammen, Jesus, und dass du uns diese Kraft gibst, Heiliger Geist, darin zu leben, Jesus. Gott, danke dir dafür, dass du es wirkst in mir und nicht ich. Herr, aber dass ich trotzdem mit dem richtigen Respekt rangehe, mit der Ernsthaftigkeit. Herr, schenke du sie, Jesus, uns, dass wir ernsthaft dir nachfolgen, Herr. Nicht oberflächlich, sondern tief, mit Interesse, Jesus. Herr, schenke du oder schütze du, dass wir nicht von der Welt, Herr Jesus, beeinflusst sind und trotzdem in der Welt sind und ihr dienen, Herr, und Vorbilder sind für dich, dass sie dich erkennen. Herr, und lass du deine Freude in unser Leben wirken. Freude Gottes, komm und erfülle du uns wirklich, dass das nicht nur in unserem Herzen ist, sondern Leben sein darf, Jesus. Herr, und so segne ich jeden Einzelnen, der jetzt hier ist, in deinem Namen, mit deiner Freude, mit dieser Kraft und mit dem Vers aus der Bibel, mit dem Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt zu seinem Wohlgefallen. Hey, nimm es mit nach Hause, tu es mit Gott. Amen.